Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 88 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 13. Mai 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprachen mit Rechtsanwalt Norman Wirth über die Pflichten von Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler in Sachen Geldwäschegesetz.
In den News der Woche werden die Neukunden in der Berufsunfähigkeitsversicherung immer jünger. Der Tag der Pflege wirft ein Schlaglicht auf den allzu oft verdrängten Pflegenotstand. Der Zweitmarkt für Lebensversicherungen verzeichnet einen herben Rückschlag. Und die Angst vor Altersarmut will einfach nicht schwinden.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Mai, Arbeitskraftabsicherung, sprachen wir mit dem Vizechef der Alten Leipziger, Dr. Jürgen Bierbaum, über die Gründe für das stagnierende Neugeschäft in der Berufsunfähigkeitsversicherung und die Auswirkungen von Krieg und Pandemie auf die langfristige Stabilität des BU-Bestandes.
Werbung.
Letztes Jahr hat HDI auf dem Vorsorgemarkt für viel Aufsehen gesorgt. Mit Clever Invest. Diese fondsgebundene Rentenversicherung überzeugt alle Zielgruppen durch einen ausgewogenen Mix aus Wachstum, Sicherheit und Flexibilität. Kurzum, Clever Invest ist Altersvorsorge, wie sie heute sein muss. Egal ob per monatlichen Beiträgen oder Einmalzahlung. Dieses Erfolgsmodell hat HDI nun weiterentwickelt. Unter anderem mit einem noch breiteren Fondsangebot. Über 100 Investments namhafter Anbieter stehen bereit, von gemanagten Einzelfonds und Portfolios bis hin zu kostengünstigen ETFs. Darunter befinden sich rund 40 nachhaltige ESG-Fonds. Das klingt zunächst nach mehr Beratungsaufwand bei der Fondsauswahl. Doch durch ein innovatives Tool, den HDI Fonds Guide, ist die Auswahl ganz einfach, inklusive einer einzigartigen Risikorenditeoptimierung. Klingt clever? Jetzt mehr erfahren unter www.krassclever.de.
Im Gespräch.
Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, kurz Geldwäschegesetz, betrifft vor allem die Banken, aber auch die Versicherungsbranche. So müssen auch Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler bestimmte Pflichten erfüllen und Verdachtsfälle melden. Haben Sie das auf der Uhr? Eher nicht, stellt Rechtsanwalt Norman Wirth in Präsenzvorträgen immer wieder fest. Wenn er zum Thema spricht, schaut er oft reihenweise in überraschte Augen. Wir sprachen mit ihm über die Pflichten, die es hier zu erfüllen gilt, die möglichen Konsequenzen, wenn man sich nicht um das Thema kümmert, ob es Vereinfachungen für kleine Vermittlervertriebe gibt und über eine Arbeitshilfe des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW zum Thema. Hallo Herr Wirth und schön, dass Sie wieder bei uns im Podcast sind.
Hallo Frau Schmidt und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Ja, wir haben heute das Thema Geldwäsche auf dem Programm und da fragt sich vielleicht der ein oder andere Versicherungsmakler und Vermittler, was hat das denn mit mir zu tun? Aber spätestens nach der Reform des Geldwäschegesetzes sind Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler dazu verpflichtet, den Staat bei der Bekämpfung von Geldwäsche zu unterstützen. Haben die Vermittler diese Pflicht und den Umfang, der damit einhergeht, denn auf der Uhr Ihrer Einschätzung nach, Herr Wirth?
Nee, leider nicht. Die wenigsten ist so meine Einschätzung. Ich halte aktuell ja zum Glück, weil Corona ja so gefühlt vorbei ist, wieder auch viele Live-Webinare oder nee, nicht Webinare, sondern Vorträge, wo ich also auch die Reaktionen der Zuhörerinnen und Zuhörer unmittelbar mitbekomme. Und wenn ich das Thema Geldwäschegesetz anspreche, dann sehe ich da regelmäßig eher fragende Augen. Vielleicht noch ein Punkt. Wir haben ja als AFW, dem ich ja vorstehe, der Vermittlerverband, wir machen ja auch einmal im Jahr eine Umfrage und da hatten wir auch im letzten Jahr im Herbst gefragt, na, sehen Sie sich denn richtig aufgestellt beim Thema Geldwäschegesetz? Da haben zwar zwei Drittel der Befragten und das waren über 2000 Teilnehmer gesagt, ja, aber bei der nächsten Frage nach dem entsprechenden, nach dem Risikomanagement, nach dem Risikokonzept, was in der Schublade liegen müsste und einmal im Jahr überprüft werden müsste, da haben denn nur 30% gesagt, dass sie sowas überhaupt haben. Also da klafft es etwas auseinander von wegen, was man glaubt und was tatsächlich der Fall ist. Da herrscht unbedingter Nachholbedarf noch in der Branche bei dem Thema.
Ja, okay, dann gehen wir doch mal so Schritt für Schritt durch, was es denn da zu erfüllen gibt an Pflichten. Es gibt ja zunächst bestimmte Sorgfaltspflichten, die erfüllt werden müssen. Was genau fällt denn darunter?
Naja, Frau Schmidt, das wird relativ schwierig, wenn wir jetzt sämtliche Details aufzählen, die das Geldwäschegesetz da vorgibt. Ne? Ich kann jetzt nur ansatzweise das anreißen und kann dann gerne zum Ende hin, gebe ich gerne nochmal einen richtigen Tipp, wo man das alles kurz und knackig dann finden und nachlesen kann, was ich jetzt hier nur so richtig anreißen kann. Ne? Also die erste Pflicht ist natürlich, man muss erstmal gucken, bin ich überhaupt verpflichtet da nach dem Geldwäschegesetz? Also habe ich überhaupt Pflichten? Und da können jetzt mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer davon ausgehen, dass sie die wohl haben. Wenn sie im Versicherungsvermittlungsbereich tätig sind und auch im 34F-Bereich, ist man möglicherweise verpflichtet danach im Geldwäschegesetz. Wenn man das ist, wenn man für sich festgestellt hat, ja, ich bin verpflichtet da, dann muss man bestimmte Prozesse bei sich einführen zur Erfüllung von den Sorgfaltspflichten, die einem das Gesetz vorgibt. Das klingt alles sehr allgemein, aber viel konkreter kann ich jetzt gar nicht werden, weil es sehr individuell denn ist. Also man muss interne Sicherungsmaßnahmen einrichten. Also es geht immer darum, dass das vermieden wird, dass man selbst durch seine Tätigkeit vielleicht missbraucht wird, unwissentlich missbraucht werden kann zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Also müssen wir uns vielleicht auch nochmal vor Augen halten, Deutschland ist wirklich innerhalb der EU eine Hochburg der Geldwäsche. Im Zweifel wäscht die Mafia in Deutschland deutlich mehr Geld als in Italien. Und hier muss eben entsprechend gehandelt werden. Und da gibt es bestimmte Berufsgruppen, die eben gesteigerte Pflichten haben. Man muss, ich mache mal noch mal weiter bei den Pflichten, die man so hat. Man muss also auch ein Mitglied auf der Leitungsebene der Firma festlegen, der dann verantwortlich ist, ein Geldwäscheverantwortlicher. Wenn es erforderlich ist, nach Gesetz, ab einer bestimmten Unternehmensgröße, muss dann auch ein Geldwäschebeauftragter bestellt werden und ein Stellvertreter. Man muss Arbeitsanweisungen an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausgeben, muss seine Mitarbeiterin nach Zuverlässigkeit prüfen und auch schulen, etc. pp. Und man muss natürlich beim Kundenkontakt bestimmte Sorgfaltsmaßnahmen beachten. Das geht hin bis zu, Achtung, neue Abkürzung vielleicht für den einen oder anderen, bis hin zur besonderen Prüfung und Aufmerksamkeit bei PEPs. PEPs, ich finde die Abkürzung immer so hübsch. PEPs sind politisch exponierte Personen. Ne? Also die sind so, der Gesetzgeber jedenfalls, die sind besonders anfällig für Bestechung und so weiter und also eben auch für bestimmte Geldwäscheprozesse. Und da muss man eben dann auch besondere Sorgfalt walten lassen. Das sind Minister und so weiter, also politisch hochrangige Personen. Ja, soweit ein paar Beispiele vielleicht.
Okay, und nehmen wir mal an, wie würden denn Vermittler einen Verdachtsfall erkennen? Und wenn sie so einen hätten, was müssten sie dann tun?
Naja, Übertreibung veranschaulicht. Ich übertreibe mal vielleicht ein bisschen, damit das plastischer wird. Also man muss erstmal gesunden Menschenverstand, das ist immer so das Wichtigste bei der ganzen Sache. Ich sag mal, wenn da jemand kommt und einen Koffer Geld auf den Tisch legt und sagt, das hätte ich gerne jetzt alles in eine Lebensversicherung als Einmalzahlung, können Sie das mal für mich in die Wege leiten? Dann sollten schon mal alle roten Lampen leuchten.
ne? Ja, würde ich sagen.
Das ein Beispiel. Übertreibung veranschaulicht. In dem Zusammenhang, vielleicht, ich schweife mal ganz kurz ab, unsere neue Koalition, Regierungskoalition auf Bundesebene, die hat das Problem sehr erkannt und hat dem im Koalitionsvertrag, dem ganzen Thema Geldwäschevermeidung, haben die doch deutlich mehr Platz eingeräumt im Koalitionsvertrag, als zum Beispiel dem Thema Altersvorsorge. Ne? Und das führt zum Beispiel dazu, dass im Koalitionsvertrag drinsteht, dass Immobilien nicht mehr mit Bargeld gekauft werden dürfen demnächst. Das wird gesetzlich geregelt, wo man sich natürlich fragt, was bis jetzt ging das immer noch? Also muss man sich dann wirklich so vorstellen, dass da die Geldkoffer über den Tisch geschoben wurden beim Notar. Ne?
Also doch nicht so unüblich, wie man das glaubt.
Also es scheint nicht so unüblich zu sein, dass der Gesetzgeber nicht meint, hier Handlungsbedarf zu haben. Ne? In der Tätigkeit als Versicherungsvermittler, ich sag mal, ich habe eben gerade dieses Beispiel mit dem Koffer Geld für eine Einmaleinzahlung in eine Lebensversicherung zu bringen. Das ist natürlich, das wäre super außergewöhnlich, ne? Und natürlich ist das ein Punkt, wo man sofort die rote Lampe leuchten müsste und eine Verdachtsmeldung unbedingt abgeben. Verdachtsmeldung bei der zuständigen Behörde, bei der FIU. Und wo man dieses Geschäft selbstverständlich nicht annehmen darf, das ist ganz klar. Aber wie man da reagiert und so eine Sachen, da muss man dann schon ein bisschen tiefer reingehen, auch mal eine Schulung machen, Geldwäsche-Webinare halte ich auch das eine oder andere Mal jedes Jahr. Und da kriegt man dann das ein bisschen genauer gesagt, wie man da jeweils konkret zu reagieren hat.
Okay, Sie haben ja eben auch schon angesprochen, dass es sogenannte interne Sicherungsmaßnahmen gibt. Was verbirgt sich denn dahinter genau?
Naja, man muss ein Risikomanagement erstellen oder eine Risikoanalyse erstmal. Ja, wo bei uns besteht denn die Gefahr, dass es zu Geldwäsche kommt oder dass Unregelmäßigkeiten überhaupt stattfinden können? Das geht eben los bei den eigenen Mitarbeitern, dass man da schaut, sind die denn zuverlässig, dass man bei einer Einstellung eben auch wirklich sich nochmal vielleicht bestimmte behördliche Unterlagen zeigen lässt, wie eigentlich bei der Anmeldung als Versicherungsvermittler beim Gewerbeamt und IHK muss man das ja auch alles vorlegen. Und so sollte man bei seinen Mitarbeitern ebenso auf entsprechende Zuverlässigkeit, finanzielle Zuverlässigkeit vor allem achten. Man muss regelmäßig schulen. Einmal im Jahr wäre schon eine Geldwäscheschulung angesagt. Und man muss eben auch für sich einen Fahrplan festlegen, was ist denn, wenn hier eine rote oder gelbe Lampe leuchtet beim Verdacht auf Geldwäsche beim Kunden. Ja, also wenn da einer kommt und sagt, ich will hier was für meinen Onkel, der will aber nicht selbst herkommen und hat aber hier die 500.000 rumliegen und ich sage aber seinen Namen nicht, das läuft alles über meinen Namen. Also so eine Sache, das sind immer, da muss man wissen, wie man dann reagiert und das sollte auch schriftlich fixiert sein. Das ist nicht anders, jetzt mal erstmal von den behördlichen Vorgaben, von den regulatorischen Vorgaben, im Prinzip nicht anders wie beim Datenschutz. Auch da muss ja jeder ein Datenschutzkonzept vorliegen haben, muss eine Risikoanalyse erstellt haben und muss dann sagen, was kann ich hier tun, ganz konkret, um das Risiko zu vermeiden oder gar nicht erst sich realisieren zu lassen. Beim Datenschutz nicht anders wie bei Geldwäsche. Und das dient dann natürlich auch dazu, dass man als Vermittler selbst ruhiger schlafen kann, weil die Behörden werden hier aktiver werden. Wie gesagt, auf den Koalitionsvertrag habe ich schon Bezug genommen. Es wird zunehmend, erleben wir schon, zunehmend verdachtsunabhängige Kontrollen geben bei den Behörden, ob man wirklich das überhaupt auf dem Schirm hat, dass man hier bestimmte Pflichten hat. Also in die Details reingehen ist jetzt schwierig, aber mein Anliegen, wenn Sie mich jetzt hier dankenswerterweise zu dem Thema fragen, mein Anliegen ist, überhaupt erstmal das Bewusstsein zu wecken, dass hier was gemacht werden muss, dass jeder sich damit beschäftigen muss, um nicht selbst dann mal erschrocken aufzuwachen, wenn dann plötzlich so eine verdachtsunabhängige Behördenkontrolle kommt. Die schicken einem vielleicht erstmal einen 30-Fragen-Katalog, den man immer innerhalb von 2-3 Tagen beantworten muss. Da muss man dann auch sein Risikokonzept vorlegen und wenn man da vielleicht gerade einen Todesfall in der Familie hat oder am nächsten Tag in Urlaub will, wird's eng, wenn man da nicht vorbereitet ist. Deswegen lieber jetzt, wenn man mal Zeit hat, sich damit beschäftigen und dann an der Stelle auch ruhig schlafen können. Zudem eben auch wissen, dass man mit dabei ist und den staatlichen Auftrag mit erfüllt, gleichzeitig wirkliche Geldwäsche zu verhindern.
Und was würde denn passieren, wenn man die Antworten und die Pflichten eben nicht erfüllt? Ist es da ähnliche Bußgelder wie beim Datenschutzverstoß dann auch?
Ja. Also jetzt wirklich, das Geldwäschegesetz gibt es schon lange. Das ist auch alles nicht ganz neu, worüber wir hier reden. Nur, dass das Geldwäschegesetz zunehmend Verschärfungen erfahren hat in den letzten Jahren. Immer mal wieder, alle 1-2 Jahre ist es noch mehr verschärft worden. Das letzte Mal, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in 2021, ja, im Sommer 2021, aber davor auch schon. Und es kann sich offen gestanden keiner hinstellen, wenn mal so eine Kontrolle kommt und sagt, ich wusste davon nichts. Also hier hilft wirklich Unwissenheit vor Strafe nicht. Man muss ein Risikokonzept in der Schublade haben. Wenn es nicht perfekt ist, ist es nicht schlimm. Das muss ich klar sagen. Also das ist wie beim Datenschutz auch. Man kann es nicht zu 100% perfekt erfüllen. Kann ich auch als Anwalt nicht mit meiner Kanzlei. Das funktioniert einfach. Man kriegt es nicht hin. Aber man muss mindestens mehr als guten Willen gezeigt haben, die Anforderungen zu erfüllen, und muss was vorlegen können. Wenn man gar nichts hat, ganz schlecht.
Okay, und gibt es denn, weil das ja alles sehr umfangreich klingt, was Sie da gerade erzählt haben, gibt es denn auch Vereinfachungen für kleinere Makler- und Vermittlerbetriebe?
Leider nicht wirklich. Also die Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen, die setzt bei 20 Personen ein, bin ich das jetzt, hoffentlich bin ich da jetzt richtig, aber ich gebe ja gleich nochmal einen Tipp, wo man das alles nochmal ganz genau nachlesen kann. Also das ist wie beim Datenschutzbeauftragten, den braucht man ja auch ab einer bestimmten Größe. Und das, so ein Geldwäschebeauftragten zu bestellen, das ist schon eine der wichtigsten Sicherungsmaßnahmen zur Erfüllung der Pflichten. Der Geldwäschebeauftragte, das kann auch ein externer sein, der hilft eben bei der Einhaltung der Geldwäschepflichten oder GWG-Pflichten. Und für manche besteht eben die Verpflichtung, einen solchen zu bestellen. Als Versicherungsmakler oder Immobilienmakler besteht die Pflicht nicht, einen solchen zu bestellen. Aber das hängt dann wirklich schon sehr davon ab, was man für Produkte auch in der Vermittlung hat. Da muss man sich das wirklich relativ genau mal abchecken und sehr genau angucken, ob oder ob nicht.
Genau. Und wenn sich das jemand, weil wir konnten das Thema ja jetzt tatsächlich nur kurz anreißen im Podcast, ja, wenn sich das jemand also in Ruhe und vollumfänglich durchlesen will, wo findet er denn da die Lektüre, die Sie uns versprochen haben am Anfang?
Ja, also es gibt natürlich das Geldwäschegesetz. Das findet man im Internet.
Schöne Lektüre.
Da kann ich nur raten, also gar nicht erst groß anfangen, das zu lesen, weil es ist wirklich extrem unverständlich geschrieben. Das ist fast Herrschaftswissen. Ich finde das unmöglich, offen gestanden. Ich erlaube mir mal die Kritik am Gesetzgeber, dass man sowas anbietet bei einer solchen Vielzahl von Verpflichteten. Nicht jeder kann sich ja jetzt hier einen externen Geldwäschebeauftragten leisten. Und man muss eigentlich, so ein Gesetz sollte man verstehen können. Es ist aber ganz schwer zu verstehen. Das wiederum hat dazu geführt, dass wir, und jetzt spreche ich als wirklich als Verbandsvorsitzender vom AFW, Bundesverband Finanzdienstleistung, wir gemeinsam mit dem Votumverband und dort mit dem Martin Klein, der dort Geschäftsführer Vorstand ist, und mit Andreas Sutter von der DIS4 GmbH, dass wir drei uns zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen hier was für die Vermittlerinnen und Vermittler erstellen, einen praktischen Leitfaden, Hinweise, Musterformulare. Und das haben wir auch getan. Das ist jetzt gar nicht mehr so ganz neu. Das ist letztes Jahr im August, September, im August rausgekommen. Ging vielleicht ein bisschen unter durch die Ferienzeit. Aber ich glaube, da haben Sie das Beste, was Sie aktuell am Markt dazu finden können, weil Sie finden ansonsten nämlich gar nichts, was die Branche und das GWG betrifft. Und können das unter anderem bei uns auf der Webseite runterladen, afw-verband.de. Auch wenn Sie nicht Mitglied sind, finden Sie die Unterlagen dort gleich auf der Startseite. Oben ist ein extra Button GWG und können sich das in Ruhe anschauen. Sie haben, wie gesagt, die Formulare da. Sie haben eine ausführliche FAQ-Liste auch, also Fragen und Antworten. Wir haben die wichtigsten Fragen gesammelt, nachdem wir damit rausgekommen sind, und haben sukzessive ergänzt. Also nach dem Feedback, was wir von denen haben, die das schon genutzt haben, ist das rund. Sie brauchen dafür ein paar Stunden, die müssen sie investieren. Das ist auch ihre gesetzliche Pflicht. Aber dann sind sie, wenn sie das durchgearbeitet haben, sind sie safe. Dann müssen sie eben einmal im Jahr das nochmal immer auf Aktualität prüfen und natürlich dann immer noch sie und ihre Mitarbeiter sich einer Weiterbildung unterziehen über ein Webinar. Das wird oft genug ja angeboten.
Okay, wir verlinken das auch gerne nochmal in den Shownotes.
Ja, das wäre super.
Ja, dann, genau. Spannendes Thema, viel zu tun für die Branche, aber ich glaube, immerhin, wenn wir ein bisschen Bewusstsein dafür, dass es eben was zu tun gibt, wecken konnten, ist schon mal der erste Schritt gegangen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch, lieber Herr Wirth. Schön, dass Sie da waren.
Sehr gerne, Frau Schmidt. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.
Die News der Woche.
Es sei eine Notwendigkeit, sich so früh wie möglich mit dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU, auseinanderzusetzen. Das meint Andreas Ludwig, Bereichsleiter Rating und Analyse beim Analysehaus Morgen und Morgen. Und offenbar tun dies auch immer mehr Menschen, wie Auswertungen des Unternehmens zeigen.
Laut aktueller Point-of-Sale-Daten, die Morgen zufolge auf mehr als eine 500.000 anonymisierter Berechnungen aus den letzten 12 Monaten beruhen, zeige sich ein deutlicher Trend hin zu jungen Versicherungsnehmerinnen und Nehmern. Es werden vermehrt Schüler und Schülerinnen, Azubis und Studierende sowie Alter unter 30 Jahren berechnet, kommentiert Ludwig die Entwicklung. Das sei ein erfreulicher Trend, so der Analyst. Denn die beste BU sei die, die man gestern abgeschlossen hat. Weiterhin sei zu erkennen, dass das Endalter in den Berechnungen höher gewählt und immer häufiger auf über 65 Jahren angesetzt werde.
Der Vorteil eines BU-Abschlusses in jungen Jahren liegt vor allem daran, dass die Prämien aufgrund des meist relativ guten Gesundheitszustandes des Vertragsanwärters vergleichsweise niedrig sind. Wer hingegen schon eine etwas dickere Krankenakte mit sich herumträgt und oder einen gesundheitlich belastenden Beruf ausübt, schaut mitunter in die Röhre. Analyst Ludwig fasst diese ungleichen Zugangsvoraussetzungen so zusammen. Die Königin der Arbeitskraftabsicherung zeigt sich nach wie vor dievenhaft und lässt ihre Gunst nur einem erlesenen Kreis zuteil werden. Glücklich schätzen können sich diejenigen, die einer Bürotätigkeit nachgehen.
Denn für sie sei die BU-Versicherung nicht nur erschwinglich, so Ludwig, sondern teils sogar preislich attraktiver als andere, weniger leistungsfähige Formen der Arbeitskraftabsicherung. So zahlt etwa eine junge Mathematikerin nach aktuellen Berechnungen in der Vergleichssoftware von Morgen nur rund 37 Euro monatlich für die BU, während sie für eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung 43 Euro und für eine Grundfähigkeitsversicherung 47 Euro monatlich aufwenden müsste.
Nun, wer in der BU auf Schnäppchenjagd gehen will, dürfte es künftig aber nicht so einfach haben. Denn zugleich zeigt sich, dass die BU-Tarife im Neugeschäft insgesamt betrachtet teurer geworden sind, wie Morgen und Morgen nach Auswertung 50 gängiger Berufe meldet. Der jüngste Preisauftrieb in der BU ist der Rechnungszinssenkung zum Jahreswechsel geschuldet, wodurch die Versicherungsgesellschaften gezwungen waren, ihre Tarife zu überarbeiten.
Die günstigsten Tarife haben sich demnach durchschnittlich um 3,1% erhöht. Der Durchschnitt aller Tarife zeigt eine Verteuerung um etwa 1%. Immerhin, angesichts einer Inflationsrate von hierzulande 7,4% im April 2022 mutet die BU-Inflation geradezu bescheiden an. Es ist, wie so oft, eine Frage der Perspektive.
Gestern, am 12. Mai, war Tag der Pflegenden. Er würdigt all diejenigen, die kranken und alten Menschen helfen. Und davon gibt es in Deutschland ganz schön viele. So hatten 67% der Bundesbürger schon einen Pflegefall im Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis. Und rund jeder Dritte hat selbst schon einmal jemanden gepflegt.
Das sind zentrale Ergebnisse der Pflegestudie 2022 aus dem Hause Hanse Merkur. Der Versicherer wollte wissen, wie gut die Menschen hierzulande über das Thema Pflege informiert sind, wie belastend pflegende Familienangehörige ihre Situation wahrnehmen und was die Menschen sich für die eigene Pflege wünschen. Die Ergebnisse seien ein Weckruf, heißt es im Papier. 4 von 5 Frauen und 2 von 3 Männern werden rein rechnerisch pflegebedürftig. Damit ist das Thema irgendwann in jeder Familie präsent, ordnet Marco Böttger, Abteilungsleiter Kooperationen betriebliche Pflegezusatzversicherung der Hanse Merkur, die Relevanz der Studienergebnisse ein. Und obwohl die meisten Deutschen vermuten, dass die gesetzliche Pflegeversicherung nicht ausreicht, um die Kosten in der Pflege zu decken, haben sich mehr als die Hälfte noch nicht über die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung informiert.
Konkret haben 36% der Deutschen laut Studie keine Vorstellung davon, wie hoch die Kosten in der Pflege liegen. Im Durchschnitt rechnen die Befragten mit rund 1.000 Euro im Monat und liegen damit weit daneben. Die Hanse Merkur beruft sich dabei auf Zahlen des Verbands der privaten Krankenversicherung, nach denen für die Pflege im Schnitt 2.248 Euro pro Monat fällig werden.
Ferner litten 61% derjenigen, die bereits selbst gepflegt haben, mitunter stark unter dieser zusätzlichen Belastung im Alltag. Und 47% merkten gar, dass die eigene Gesundheit darunter leidet. Ein möglicher Grund? Zum größten Teil, 73%, haben zusätzlich in ihrem Beruf weitergearbeitet. Von denjenigen, die noch keine Pflegeerfahrung haben, lehnt nur ein kleiner Teil, 13%, die Pflege einer nahestehenden Person ab. Erstaunlich hoch mit 73% ist dabei die Bereitschaft, die Berufstätigkeit zu reduzieren oder sich eine Auszeit zu nehmen.
Diese Aussagen haben hohe Brisanz, weil sie direkten Einfluss auf die Arbeitswelt haben. Für viele Unternehmen ist es bereits heute die größte Herausforderung, genügend Fachkräfte zu gewinnen. Wenn sie dann noch wichtige Mitarbeiter an die Angehörigenpflege verlieren, verschärft dies den Fachkräftemangel gravierend, beschreibt Böttger die Situation. die Hanse Merkur findet, Arbeitgeber sollten alarmiert sein und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in der Pflege deutlich größere Aufmerksamkeit schenken. Doch die Situation in Deutschland sei eine andere. Laut Studie gibt es nur in jedem vierten Unternehmen Angebote für pflegende Mitarbeiter. Und fast die Hälfte der Berufstätigen weiß nicht einmal, an welchen Ansprechpartner im Unternehmen sie sich wenden sollten.
Die Unterstützung der Angehörigenpflege und die Absicherung des eigenen Pflegerisikos wird in Zukunft ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen sein, ist sich Böttger sicher. Im Kampf um die besten Mitarbeiter spielen solche weichen Faktoren neben dem Gehalt eine wichtige Rolle. So würden 93% eine betriebliche Pflegevorsorge ihres Arbeitgebers für die Belegschaft begrüßen. So ein weiteres Studienergebnis.
Das haut ins Kontor. Der Zweitmarkt für Lebensversicherung ist 2021 um 30% im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Das Ankaufsvolumen lag bei nur noch 205,3 Millionen Euro. Nach 290 Millionen Euro im Jahr 2020. Wie der Bundesverband Vermögensanlagen im Zweitmarkt Lebensversicherung BVZL am Dienstag meldete.
BVZL-Vorstand Christian Seidel äußerte sich dann auch sichtlich enttäuscht über den herben Rückschlag. Das gesunkene Ankaufsvolumen 2021 im Vergleich zum Vorjahr sei nicht das Ergebnis, das unsere Verbandsmitglieder erwartet haben, kommentierte er die ernüchternden Zahlen und versuchte sich einen Reim zu machen auf das deutlich geschmälerte Zweitmarktaufkommen. Die Corona-Krise und die anfängliche Verunsicherung über den weiteren Verlauf der Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen hatte sicherlich einen deutlichen Anteil daran, dass 2020 mehr Versicherte ihre Lebensversicherung verkauften und damit das Ankaufsvolumen eine deutliche Steigerung erfahren hatte, schildert Seidel. Doch offenbar vermochte dieser Trend nicht zu überdauern.
Christian Seidel erklärt sich das so. Vermutlich sei der Rückgang darauf zurückzuführen, dass die umfangreichen staatlichen Corona-Hilfen ihre Wirkung entfalten und negative finanzielle Folgen abmildern konnten. Zum anderen sei die Entwicklung nach wie vor einer mangelnden Bekanntheit dieser attraktiven Alternative zum Policen-Storno geschuldet, wie der BVZL-Vorstand hinzufügte.
Somit bleibe es weiterhin eine unserer Kernaufgaben, die Verbraucher darüber aufzuklären, dass der Verkauf ihrer Lebensversicherung die finanziell bessere Alternative zur Vertragskündigung ist, wie Seidel betonte. Liquiditätsbedarf, Anlageoptimierung und andere Gründe würden auch in Zukunft Versicherte dazu bringen, ihre Policen vorzeitig aufzugeben, gibt sich der Verbandsvorstand überzeugt. Und weiter? Mit einem Verkauf ihres Vertrags werden sie immer mehr Geld erhalten als bei einer Kündigung. Zudem bleibe ein bedingter Rest-Todesfallschutz erhalten, der bei einem Storno komplett entfallen würde.
Mitten in der Diskussion um die Zukunft des Rentensystems wächst die Sorge der Deutschen davor, im Alter arm zu sein. So ermittelte das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung, DIVA, im Rahmen seiner Altersvorsorgebefragung, dass sich 60% der Bürgerinnen und Bürger vor Altersarmut fürchten.
Den wissenschaftlichen Leiter des DIVA, Michael Häuser, überrascht das offenbar nicht. Zwar kommen wissenschaftliche Prognosen zu dem Ergebnis, dass der Anteil der armutsgefährdeten älteren Menschen in Deutschland auch langfristig nicht über 15% liegen wird, doch viele denken bei ihrer Altersvorsorge allein an die gesetzliche Rente. Und die wird in der Tat kaum mehr reichen, sagt er. Die Menschen müssten ein stärkeres Bewusstsein dafür entwickeln, welche zusätzlichen Einnahmen im Alter zur Verfügung stehen können. Beispielsweise aus privat abgeschlossenen Renten oder aus Erbschaften. Zudem fallen einige Ausgaben im Alter weg. Es ist wichtig, dass das Projekt säulenübergreifende Renteninformation endlich in der Breite eingeführt wird, so Häuser.
Dabei ist die Angst vor Altersarmut bei Frauen mit 66% stärker ausgeprägt als bei Männern mit 54%. Auch das liegt für Häuser irgendwie auf der Hand. Die Diskrepanz ist plausibel, denn Frauen erhalten aufgrund anderer Erwerbsbiografien im Schnitt ca. 30% weniger monatliche staatliche Rente. Zudem ist ihr Vorsorgebedarf auch wegen ihrer 3 bis 5 Jahre höheren Lebenserwartung größer als bei Männern.
Fragt man danach, was bei der privaten Vorsorge sehr wichtig oder wichtig ist, nennen jeweils knapp 80% garantierte Leistungen und staatliche Förderung. Und welcher Zuschuss darf es sein? Stellt man die Befragten vor die Wahl zwischen Steuervorteilen und direkten Zulagen, wie zum Beispiel in der Riester-Rente, ist über die Hälfte für Zulagen und rund 20% mögen lieber Steuervorteile.
Das Schwerpunktthema.
Die zahlen doch eh nicht. Dieses Vorurteil hält sich hartnäckig, wenn es um den Leistungswillen der Versicherer geht. Der Lebensversicherer Alte Leipziger versucht tapfer dagegen zu halten, mit einigen Kennzahlen zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Rund 84% aller BU-Anträge wurden bei der Alten Leipziger 2021 anerkannt und zur Zahlung angewiesen, hieß es in einer Mitteilung vom 17. Februar 2022. Über einige Kennzahlen zum BU-Markt wollen wir gleich sprechen mit Dr. Jürgen Bierbaum, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Alten Leipziger. Im Gespräch geht es auch darum, welche Effekte die Corona-Pandemie und die jüngsten kriegsbedingten wirtschaftlichen Verwerfungen auf die Stabilität der Bestände in der Berufsunfähigkeit haben können. Hallo Dr. Bierbaum, viele Grüße aus Hamburg. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo, viele Grüße meinerseits nach Hamburg.
Ja, lieber Dr. Bierbaum, ich möchte mit Ihnen heute über die aktuelle Situation in der Berufsunfähigkeitsversicherung sprechen. Und ich habe Ihnen dazu mal ein paar aktuelle Daten mitgebracht, die Sie sicherlich auch kennen. Laut jüngster Zahlen des Analysehauses Morgen und Morgen lag das branchenweite Neugeschäft in der Berufsunfähigkeitsversicherung im Jahr 2021 bei gerade einmal 0,4%, was noch einmal deutlich geringer ist als das nicht eben berauschende Wachstum von 1,8% aus dem Vorjahr. Ja, der Marktbeobachter Justus Lücke zum Beispiel von den Versicherungsforen Leipzig bezeichnete diese Stagnation jüngst als erschreckend und das, obwohl es ja durchaus neue Produktkonzepte und teilweise reduzierte Prämien für bestimmte Berufsgruppen gäbe, wie er hinzufügte, kann man die BU vor diesem Hintergrund überhaupt noch als Erfolgsstory bezeichnen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist zunächst mal, dass man sich die demografische Entwicklung in Deutschland vor Augen führt. Und da ist es ja nicht so, dass jetzt massenhaft junge Leute neuen Beruf streben und so weiter, sondern wir haben ja generell, sage ich mal, diese demografische Entwicklung eben, dass auch weniger junge Menschen nachkommen. Das heißt, natürlich ist es so, dass die Größe des potenziellen Marktes im Moment nicht unbedingt zunimmt. Das würde ich jetzt aber nicht als negatives Zeichen für die Berufsunfähigkeitsversicherung als solche sehen, sondern einfach als Zeichen dafür, dass wir eben eine problematische demografische Entwicklung in unserem Land haben.
Okay, ist das schon alles oder können wir da noch andere Gründe vielleicht finden?
Naja, also wie gesagt, Sie reden ja über das Neugeschäftswachstum. Das heißt, dass das Neugeschäft gewachsen ist.
Ja.
Heißt ja, es ist nicht weniger geworden. Und wie gesagt, ich habe jetzt leider keine definitiven Zahlen, wie viel junge Leute wir auch haben. Ich würde jetzt vermuten, was wir an anderer Stelle sehen, dass auch durch Corona nicht beliebig viel nachkommt. Dadurch ist es ein bisschen schwer zu beurteilen. Was ich vielleicht noch für die Alte Leipziger ergänzen kann, ist, dass wir tatsächlich sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 eigentlich ein deutlich höheres Neugeschäft gehabt hatten als in den Vorjahren. Das kann aber natürlich sein, dass wir einfach ein größeres Stück von dem nicht größer werdenden Kuchen bekommen haben.
Okay, dann schauen wir mal auf andere Zahlen von Morgen und Morgen. Nicht jeder, der eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, ist gesund, heißt es dort. Von den Analysten unter den Beantragenden mit Vorerkrankungen werden trotzdem 77% immerhin ohne Erschwernis angenommen. 15% werden mit Ausschlüssen und oder Zuschlägen abgesichert. Und nur 4% erhalten eine Absage des Versicherers. Deckt sich das mit den Erkenntnissen aus Ihrem Hause? Und ja, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
Also erstens deckt es sich weitgehend mit unseren Zahlen, wobei ich sagen kann, dass bei uns die Quote derer, die keine Versicherung erhalten, kleiner ist. Die liegt unter 2%. Ansonsten passen die Zahlen ganz gut. Wie soll man das bewerten? Also ich glaube, man muss es so bewerten, dass diese Botschaften, die man teilweise in der Presse liest, wie schwierig es sei, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, dass das so nicht stimmt. Sondern wenn man eben vielleicht auch ein bisschen rumschaut, dann wird man, wenn man nicht wirklich relativ schwer erkrankt ist, wird man einen BU-Versicherer finden. Ja. Also so interpretiere ich die Zahlen.
Okay, jetzt haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, viele Zahlen von Morgen und Morgen gehört. Jetzt würde ich mal auch Bestandsdaten der Alten Leipziger mit hier hineinnehmen. Sie haben jetzt schon ein paar genannt. Und zwar laut aktueller Daten aus Ihrem Hause sind psychische Erkrankungen mit einem Anteil von rund 30% der häufigste Grund, warum Menschen ihren Beruf
nicht mehr ausüben können. In den letzten Jahren war dieser Anteil konstant, hieß es in einer Pressemitteilung der Alten Leipziger. Steht zu befürchten, dass dieser Trend angesichts des Krieges in der Ukraine und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Verwerfungen, Stichwort Inflation, um mal nur eines hier zu nennen, weiter zunimmt?
Also vielleicht der erste Punkt, es ist tatsächlich so, dass psychische Erkrankungen die größte einzelne Gruppe von Erkrankungen sind, die zur Berufsunfähigkeit bei uns führen. Es ist, glaube ich, auch generell ein marktweiter Trend, wo wir teilweise andere Marktbeobachtungen haben, ist eben, einige Wettbewerber berichten ja, dass die Quote hochgeht. Das sehen wir bei uns nicht. Mhm. Da ist die eigentlich seit ein paar Jahren stabil. Die spannende Frage ist jetzt, was führt so eine Krise? Da gibt es ja einerseits Untersuchungen, die zeigen, dass psychische Erkrankungen in echten Krisen gar nicht unbedingt zunehmen, dass Menschen anscheinend dadurch, dass sie in der Krise gefordert sind, sozusagen andere Abwehrmechanismen erzeugen. Anders würde ich es wahrscheinlich bei einer schwierigen wirtschaftlichen Lage sehen. Da ist natürlich durchaus das Risiko, dass sozusagen die berufliche Belastung einfach zunimmt und dann in Kombination mit einer anderen Erkrankung eben zur Berufsunfähigkeit führt. Ob das jetzt unbedingt dann eine psychische Erkrankung sein muss, das ist für mich auch nicht ausgemacht. Also insofern würde ich sagen, ja, nach vorne sind durchaus ein paar Risiken zu sehen. Umgekehrt hat das System auch eine gewisse Stabilität.
Okay, wir kommen mal auf die Stabilität zu sprechen, beziehungsweise noch auf einen anderen großen Faktor, nämlich die Corona-Pandemie. Auch die schlägt sich ja in irgendeiner Weise in den Zahlen nieder, mal stärker oder mal weniger. Das müssen wir nochmal sehen, denke ich. Welche Effekte die Pandemie auf die Berufsunfähigkeit hat, werde sich erst langfristig zeigen, haben Sie auch gesagt in besagter Mitteilung, die ich vorhin zitiert habe. Und weiter, wir rechnen durchaus mit Effekten. Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Welche Effekte wären das denn und inwieweit könnte dies die Stabilität des BU-Standes tatsächlich gefährden aus Ihrer Sicht?
Auch heute ist es noch ein bisschen früh, das abschließend zu beurteilen, wenngleich natürlich wieder etwas Zeit ins Land gegangen ist. Was könnten die Effekte sein? Es gibt natürlich einerseits den Effekt, dass jemand so schwer an Covid erkrankt, dass er unmittelbar daraus berufsunfähig wird. Und das Zweite ist eben, dass er im Nachgang einer Covid-Erkrankung an, sag ich mal, Post- oder Long-Covid erkrankt. Mhm. Stand heute, wo wir ja eher noch die eher akuten Geschehnisse und vielleicht erste Post-Covid-Geschehnisse sehen, ist es von allen Leistungsanträgen, die wir sehen, noch eine geringe Zahl, also unter 1% der Leistungsfälle. Insofern verschwindet es fast. Mhm. Was man natürlich nicht ausschließen kann, ist gerade jetzt mit der neuesten Welle, wo sich sehr viele infizieren, dass doch so ein bisschen eine Nachwelle in Form von Post- oder Long-Covid kommt. Was wir getan haben, ist, wir haben ja einige Mediziner im Haus und natürlich auch fähige Aktuare und haben verschiedene Szenarien analysiert, gerade für das Thema Post- und Long-Covid, wo wir teilweise auch sehr viele Fälle angenommen haben, um zu sehen, gefährdet es die Stabilität unseres BU-Bestands. Wir kamen dann zu einem Ergebnis, also selbst im schlimmen Szenario, wo wir eine deutlich große Anzahl an Berufsunfähigkeit wegen Post- und Long-Covid angenommen haben, war die Auswirkung zwar spürbar, sie war aber nicht mal so groß, dass man deswegen hätte die Überschussbeteiligung anpassen müssen. Also mit anderen Worten, das Risiko sehe ich auch jetzt noch. Ich halte es aber für eher gering.
Okay, das sind ja nochmal beruhigende Signale hier zum Schluss unseres Gespräches. Das war Dr. Jürgen Bierbaum, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Alten Leipziger. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank meinerseits.
Und damit sind wir mit Podcast-Folge Nummer 88 durch. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche doch einfach. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.